Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Hier ist sie, die Show der fantastischen Preise. Bleiben Sie dabei, wenn es jetzt heißt, der Preis ist heiß.
Schon mal ganz positiv? Für diese Sendung müssen Sie nichts extra bezahlen. Aber dadurch hängen Sie auch ein bisschen in der Luft, oder?
Der Preis ist eine objektive Größe. Wert ist immer subjektiv.
Wenn kein Preis draufsteht, was ist es dann wert? Dieser Unsicherheit begegnet unsere Gesellschaft damit, dass sie praktisch überall ein Preisschild draufklebt. Waren, Dienstleistungen, Fürsorge. Wie verändert das unseren Blick auf die Welt?
Es gibt dieses Sprichwort, heute hat alles einen Preis, aber nichts mehr einen Wert.
Darf man wirklich alles bepreisen?
Dieses System ist einfach schrecklich, dass man Umwelt zerstören und verbrauchen kann, beliebig verbrauchen kann, wenn man dafür einen Ausgleich schafft oder sich freikauft für irgendwas anderes. Das ist einfach, da gibt es nichts auszugleichen.
Doch Preise sind auch praktisch. Sie machen den Alltag berechenbar, transparent, objektiv. Da weiß man, was man hat.
Ich bin noch nicht blöd.
Am Ende muss die Zahl passen und ansonsten ist es halt blöd.
Preise sind etwas Handfestes, oder?
Es ist eigentlich in der Ökonomie, aber auch in der Soziologie, in den Sozialwissenschaften schon noch irgendwo ein großes Mysterium. Also wie sich Werte und Preise bilden.
Alles hat seinen Preis. Wie Werte aus unserer Gesellschaft verschwinden. Ein Feature von Heiner Kiesel.
Ich bin der Jonas aus Bamberg.
Hallo Jonas.
Ja, ich stehe hier schon seit 40 Jahren. Ich war selber mal als Kind hier und jetzt bin ich mit meinen Kindern da. Das ist der Untere Brücke Flohmarkt in Bamberg. Legendäre Institution auf jeden Fall. Ja.
Darf ich mich mal mit deinen Kindern unterhalten?
Super gerne. Da ist meine Große, die Elise.
Hallo Elise. Was verkaufst du denn hier?
Also ich verkaufe Sachen, die ich nicht mehr brauche und die einfach so zu Hause rumgelegen haben. Also wir haben ganz viele Bücher und Puzzle und wir haben auch was von Barbie.
Wie weißt du denn, wie teuer du die verkaufen musst?
Also nicht zu günstig, aber auch nicht zu teuer, weil... Wenn man es zu teuer macht, dann kaufen es die Leute nicht. Und wenn man es zu günstig macht, kriegt man wenig Geld.
Aber woher weißt du denn, was so eine Puppe kosten soll oder was sie wert sein soll?
Also mit meinem Papa haben wir das, bevor wir die Sachen eingepackt haben, besprochen und dann auf einen Zettel geschrieben.
Das ist vielleicht das Herzigste, was einem einfallen kann für eine Sendung über Preis und Wert. Ein Flohmarkt im mittelalterlichen Bamberg. Kleine Mädchen und Jungs, die ihre Kinderzimmer ausgeräumt haben. Nach Dingen gesucht haben, deren Wert sich für sie verändert hat und deren Preis ihnen ganz schön abstrakt bleibt. Der Reporter hat diese Begriffe gerade zusammengeworfen, Preis und Wert gleichgesetzt. Ganz korrekt ist das nicht. Und es ist eines der großen Probleme unserer Gegenwart geworden. Aber das könnte ziemlich schnell verkrampft werden. Nähern wir uns dem Thema doch lieber locker.
Ich würde mal sagen, wir stellen uns ein windgeschützt.
Noch windgeschützter.
Genau, und dann...
Wintergeschützter.
Dann unterhalten wir uns mal
wir unterhalten Augenblick uns.
Über Wert
wir
und Preis.
Wir unterhalten uns noch, sagte mein Vater immer. Das war kein gutes Zeichen.
Rolf Bernhard Essig ist Historiker und Autor. Ein bekannter Experte für Redewendungen. Sprichwörterpapst wird er manchmal genannt. Er lebt in Bamberg, daher auch die Idee mit dem Kinderflohmarkt als Gesprächsrahmen. Ein Ort, an dem Preise entstehen für Dinge, deren Wert recht offen ist.
Der Wert auf dem Markt ist ja schon, dass man auf dem Markt ist, dass man Leute trifft, dass man in Gespräche kommt. Gerade jetzt hier auf dem Kinderflohmarkt auf der Unteren Brücke in Bamberg. Und dabei sich selber überrascht, von anderen überrascht wird. Und dieser Wert ist unschlagbar, finde ich, und in Euro schwer zu beziffern.
Den Begriff Preis findet Rolf Bernhard Essig ganz interessant. Preisen steckt da drin, so wie Lobpreis. Also schwingt auch ein Wertschätzen mit. Im Mittelalter kam der Begriff auf, entlehnt aus dem Französischen. Prix, das bedeutete ursprünglich auch vor allem Lob. Wobei der lateinische Ursprung Precium eher den Kaufpreis bezeichnete. Dagegen steht Wert. Das germanische Wort beschrieb so viel wie Kostbarkeit, Besitz, aber auch den Gegenwert, also das, was man für etwas bekommt. Ein ständiges Changieren der Bedeutungen, schon immer.
Es gibt dieses Sprichwort, heute hat alles einen Preis, aber nichts mehr einen Wert. Diese Frage, was ist etwas wert, die wird natürlich immer wieder berührt in Sprichwörtern. Also ohne Fleiß keinen Preis, kann man natürlich sagen. Oder es ist nicht alles Gold, was glänzt. Gold als hoher Wert und etwas, was glänzt, kann aber auch Täuschung sein. Und genau damit beschäftigen sich ja ganz viele Menschen, dass die Täuschung heute so entscheidend ist. Fake.
Prinzipiell sieht Rolf Bernhard Essig nichts Schlechtes in der Tendenz, den Dingen einen Preis, einen Gegenwert zuzusprechen. Es vereinfacht und klärt.
Es ist ja dadurch eine gewisse Objektivität oder ein Austausch möglich auf Augenhöhe. Diese alte Idee, dass Zahn um Zahn ein grausames Gesetz wäre, die ist ja falsch. Es ist ja so, gegenüber einer maßlosen Blutrache ist der Versuch, eine Bewertung herzustellen, ein großer Fortschritt, indem man sagt, nach einer Tötung oder Verletzung wird eine bestimmte Ausgleichsleistung, welcher Art auch immer, erhoben und nicht eine maßlose Rachemaschinerie in Gang gesetzt. Insofern ist also Ausgleichsbemühung an sich durch Bewertung, die gemeinsam hergestellt wird, etwas sehr Fortschrittliches.
Die biblische Referenz Essigs passt ganz gut zum Thema. Schon in mesopotamischen Tempeln ist die Idee erfolgreich umgesetzt worden, bestimmte Dinge mit anderen Dingen exakt zu verrechnen. Der amerikanische Anthropologe David Graeber hat herausgearbeitet, dass so schon vor Jahrtausenden Tribute eingetrieben und verbucht wurden. Geld hat immer mehr mit Hierarchien zu tun, als damit, dass man es zum Wirtschaften braucht.
Es gab mal den theologisch wichtigen Grundsatz, der Omnia Mensura-Satz. Gott habe alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet.
Das ist gut für den Zehnten, funktioniert aber nicht immer und in allen Bereichen des Lebens.
Unvergesslich eine Lesebuchgeschichte, in dem ein Kind seiner Mutter eine Rechnung stellt für alle möglichen kleinen Hilfeleistungen im Haushalt. Die Mutter dreht diesen Rechnungszettel um und schreibt alles, was sie für dieses Kind schon getan hat, auf. Und darunter schreibt sie, dass das nichts gekostet hätte. Hansi birgt seinen Kopf weinend in ihre Schürze und entschuldigt sich.
Eine Kindergeschichte. Aber natürlich fragt man sich schon, wie der Junge überhaupt auf die Idee kommt, seiner Mutter eine Rechnung vorzulegen. Wahrscheinlich wirkte so eine Szene vor 50 Jahren noch viel amüsanter. Doch die Zeiten haben sich geändert. Deutlich. Über das Verständnis von Preis und Wert wird heute unser Alltag organisiert. Was steckt also dahinter? Versuch einer Klärung mit dem Volkswirtschaftler Peter Bofinger.
Hallo.
Hallo, Herr Bofinger.
Freut mich sehr. Herr Kiesel, bitte, kommen Sie rein.
Er war 15 Jahre im Sachverständigenrat der Bundesregierung, einer der fünf Wirtschaftsweisen. Heute ist er emeritierter Professor der Universität Würzburg.
Ich will mich ja mit Ihnen über Preise unterhalten. Dankeschön. Und da habe ich Ihnen was mitgebracht.
Ach, das ist aber nett. Was ist denn da drin? Ein Brötchen. Ja, wunderbar. Schönen Dank.
Sagen Sie mir doch was über den Wert dieses Brötchens.
Ja, um jetzt über den Wert zu sprechen, muss man sehen, wie in der Ökonomie Wert definiert ist. Und Wert ist bei den Ökonomen eine rein subjektive Größe. Ja, das heißt, das, was mir dieses Brötchen jetzt im Augenblick wert ist. Da ich es gerade gut gefrühstückt habe, wäre mir dieses Brötchen in diesem Augenblick nicht sehr viel wert.
Peter Bofinger sagt das zwar nicht explizit, aber das Maß, mit dem er den Wert ausdrückt, ist der Preis. Das, was er im Augenblick bereit wäre, für das knusprige Backwerk vor ihm zu bezahlen. Für einen Ökonomen ergibt das Sinn.
Also ich glaube, das ist relativ einheitlich, wie das gesehen wird.
Denn die Volkswirtschaft ist als Wissenschaftsdisziplin darauf aus, ihren Untersuchungsgegenstand so gut wie möglich objektiv und nachprüfbar zu erklären. Nicht mehr so wie in den Anfängen der Disziplin, als Moralphilosophen und Schriftsteller den Ton angaben. Nein, lieber so exakt wie eine Naturwissenschaft. Da konzentriert man sich auf das Konkrete.
Also ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man über Wert und Preis spricht. Dieses Auseinanderhalten von Wert, einer subjektiven Wertschätzung, die man als Konsument in einem bestimmten Augenblick für ein bestimmtes Gut hat, und dem Preis. Der Preis ist eine objektive Größe. Wert ist immer subjektiv. Preis ist objektiv. Warum ist das objektiv? Weil der Preis ja das ist, was dann ganz konkret für das Brötchen, für das Bier bezahlt wird. Also Preise kann man immer beobachten, ist was Objektives. Werte sind subjektiv. Und diese Differenz zwischen Wert und Preis spielt dann auch in der Ökonomie eine ganz wichtige Rolle.
Preise, die man beobachten kann, sind praktisch, wenn man die komplizierten Vorgänge in einer Gesellschaft beschreiben möchte. Alles in Euro und Cent. Das wirkt so klar. Der Markt wird als Mechanismus verstanden, der Transparenz erzeugt.
Ich bin noch nicht blöd.
Der Staat weiß, was los ist und kann Steuern erheben. Die Politik freut sich im besten Fall über ein Wachstum, das über das ausgegebene Geld gemessen wird. Ob da Werte geschaffen werden, naja, da dreht sich die Argumentation etwas im Kreis. Wenn für etwas bezahlt wird, muss es doch auch etwas wert sein, oder? Alles hat seinen Preis, aber der Preis ist nicht alles. Zum Beispiel kann man über Preise nur sehr schlecht erklären, warum sich so viele Menschen ehrenamtlich engagieren oder sich mühsam Geschenke ausdenken, statt einfach Geld zu geben. Da steckt was Subjektives dahinter. Das macht den Ökonomen etwas Mühe. Gerne sehen sie darüber hinweg. Noch ein Beispiel. Warum kommt jemand bei einem halbwegs humanen Sozialsystem überhaupt auf die, nach der Marktlogik absurde Idee, einen schlecht bezahlten, ungesunden Job anzunehmen? Schließlich ist Arbeitslohn für Ökonomen nur die Entschädigung für das durch den Job verursachte Arbeitsleid.
Wenn man jetzt psychologische Studien betrachtet, dann ist eins der größten Unglücke, das Menschen jetzt für sich sehen, ist, dass wenn sie arbeitslos werden. Also was jetzt ja auch bei dieser Bürgergelddiskussion ja so durchklingt, dass die Leute alle keinen Bock zum Arbeiten haben, ist eigentlich nicht so wirklich jetzt durch Studien abgebildet. Es gibt auch viele Leute, die haben Arbeitsfreude. Also als Ökonom, ein bisschen komisch, unsere ökonomischen Modelle gehen ja immer davon aus, dass die Arbeit nur Arbeitsleid ist. Also das Arbeitsfreude haben wir sozusagen nicht in der Ökonomie.
Nicht alles kann ein Preisschild haben. Die Überraschung, ein Brötchen mitgebracht zu bekommen, die Nettigkeit, die hinter einer warmen Tasse Kaffee steckt, der während des Interviews leider kalt wird, der Spaß, den es macht, durch eine belebte Innenstadt zu flanieren, auch wenn die Geschäfte ihre Waren teurer anbieten müssen als der Internethändler.
Ja, als Ökonomen beschreiben wir das als externen Effekt.
Alles muss einen Preis haben, damit es relevant wird. Der Markt und damit Preise sind zentrale Faktoren, wenn es um Entscheidungen auf gesellschaftlicher Ebene geht. Diese Denkweise hat sich seit den 1980er Jahren durchgesetzt. Welche Rahmenbedingungen hat die Wirtschaft? Wie soll die Verwaltung arbeiten? Wie funktionieren Wohnen, Arbeiten, Mobilität? Das hätten wir alles gerne human, gerecht, umweltverträglich, lebensfreundlich.
Plus kriegen wir das nicht vergütet, diesen externen Effekt. Und deswegen sagt unsere Theorie, ist bei solchen externen Effekten das Problem, dass dann diese Dinge, die durch diese externen Effekte geschaffen werden, dass die dann auch nicht erstellt werden. Sprich, dass eben die Städte tatsächlich jetzt drunter leiden, dass zu wenig da eingekauft wird. Und wir natürlich dann wieder in die Stadt gehen und sagen, ach, das sieht aber schlimm aus, da sind immer mehr Geschäfte geschlossen. Das macht eigentlich gar nicht mehr so viel Spaß, in die Stadt zu gehen. Aber das ist wirklich schwierig, damit umzugehen.
Das gut und günstig Colorwaschmittel.
Gut.
Ja, und günstig.
Danke. Jetzt habe ich es auch verstanden.
Gut.
Und günstig.
Und damit sind wir wieder beim Gebäck. Aber nicht bei dem von eben, sondern dem aus einer Schweinfurter Bäckerei.
Die Sachen, die im Leben am wichtigsten sind, die kann man für Geld nicht kaufen. Und für mich ein schönes Beispiel, ich esse gern Weihnachtsgebäck. Und man kann Weihnachtsgebäck kaufen, aber das richtig gute Weihnachtsgebäck ist das, das irgendwie jemand dann für einen zu Hause macht, das selbst gemacht ist, Und also von daher, die richtig wichtigen Dinge im Leben, die haben keinen Preis.
Schokolade, alles? 4,50.
Das ist 50 Cent geschenkt, weil es so günstig ist. Weil die anderen verlangen ja für Stück 2 Euro, 2,20 Euro und wir verlangen nur 1,50 für Stück. Das hat um 50 Cent nachgelegen, ohne dass ich was gesagt habe. Das passiert öfters. Da haben wir das Sparschwein oben, das ist voll mittlerweile. Das darf wieder mal schlachten. Wir gehen wieder mal essen davon, für die ganze Belegschaft.
Im engen Verkaufsraum einer Bäckerei in einer Seitenstraße im fränkischen Schweinfurt. Oskar Zimmermann schiebt die Schublade in die Kasse zurück, die hinter der gläsernen Auslage steht. Der 63-jährige, schlanke Bäckermeister hat dort Zwetschgenkuchen mit Streusel, Käsetaschen und Nusszöpfe reingestellt. Natürlich auch seinen Gewürzkuchen. Der macht süchtig, sagt er, ganz ernst. Sein Sohn Sebastian steht neben ihm und grinst. Die Zimmermanns haben 10 Sorten Brot im Angebot und natürlich auch Brötchen. Verzeihung, Brötle.
Wir haben die Wellnessbrötle, die Mehrkammbrötle, sieht wie Fußball aus. Schrotbrötchen, feine Schrotdienst und die Kannspitze, die Standard.
Was kostet es denn?
Eine Stelle kostet 40 Cent und ein Kannerbrötle kostet 60 Cent. Und teure gehen wir nicht.
Wie kommt ihr auf den Preis?
Ja, du hast erst die Materialkosten, das sind die wenigsten Kosten, aber die Lohnkosten gehen nach oben. Und da musst du irgendwo noch ein bisschen Gewinn rechnen und dann der Staat ja auch hin.
Auf der anderen Seite ist das eine Aufwandsentschädigung fürs Nachtsaufstehen, für die schwere Arbeitssache jetzt mal mit Mehlstaub, mit der Wärme.
Der Beruf ist physisch anstrengend. Die Arbeitszeiten machen ein erfülltes Sozialleben, funktionierende Beziehungen zur Herausforderung. Rein vom Kosten-Nutzen-Prinzip, ökonomisch gesehen, dürfte das kein vernünftiger Mensch machen. Und trotzdem will Sebastian Zimmermann den Betrieb mal übernehmen. Er ist 24 und macht gerade einen Meisterkurs. Warum? Herzblut ist so ein abgedroschener Begriff. Vielleicht passt er hier doch.
Ich würde in der Fabrik oder sonst wo in der Industrie mehr verdienen können als rein darüber, wenn man es auf die Stunde runterbricht. Aber wie gesagt, das ist halt einfach auch irgendwo das eigene Ding dadurch zu machen, was seine eigenen Ideenmenge einzubringen, das ja, rechtfertigt das halt auch irgendwo.
Und das Echo von der Kundschaft. Euer Brot ist so gut, macht es bitte anders, lasst es bitte so. Also das Echo, das baut einfach wieder auf. Ich bin Vollblutbäcker, sagen die Leute immer.
Ja, sonst würdest du ja nicht jeden Abend den Sauerteig ansetzen, die ganze Körnermischungen ansetzen und so weiter und so fort. Ich meine, da gäbe es ja auch Mittel und Milch quasi, das ein bisschen einfach zu handhaben. Aber das ist ja quasi nicht dann das klassische Bäckerhandwerk, das wir ja noch ein wenig vertreten wollen und nach außen zeigen wollen oder auch nach innen zeigen wollen.
Seit er 15 ist, macht Oskar Zimmermann das schon. Er sei einer von den Guten, sagt er über sich. Dieses Gefühl hat kein Preisschild, obwohl doch inzwischen auf fast alles eines geheftet wird.
Ich hätte ja gehofft, dass Sie in Ihrer Auslage da vielleicht auch ein Wasser haben zum Verkaufen. Ne?
Keine Leitung.
Weil das wäre mal Überleitung zu meinem nächsten Ort, weil da gehe ich nämlich nach Treuchtlingen.
Preise entstehen, ist immer wieder eingehend beschrieben worden. Angebot und Nachfrage, Material, Personalkosten, Eigenbedarf, Kaufkraft, Konkurrenz. Grundwissen der Volkswirtschaft, Formeln mit vielen Variablen. Aber welchen Wert hat etwas? Und auf welcher Grundlage entsteht er? Das ist die Frage, mit der sich die Ökonomen in den Anfängen ihrer Disziplin hauptsächlich beschäftigt haben. Entsteht er durch Arbeit und Herstellungskosten, wie mittelalterliche Scholastiker annahmen? Und war jeder Preis, der darüber hinausging, unmoralisch? Werden Dinge wertvoller, nur weil sie knapp sind? Oder hat ein und dieselbe Sache verschiedene Werte, je nachdem, wofür sie verwendet wird, etwa als Gebrauchs- oder Tauschobjekt? 1 Kilo Gold, das praktisch ziemlich wertlos ist, und 1 Liter Wasser, ganz lebenswichtig, aber man bekommt nichts dafür. Wobei...
Herr Dischinger, wenn Sie mal kurz das Mikrofon halten könnten. Das Gerät auch, weil ich habe Ihnen was mitgebracht.
Oh.
Frau Bucker, hier. Das habe ich Ihnen jetzt von weit mitgebracht.
Okay, wo haben Sie es denn erstanden?
In Schweinfurt. Können Sie mir mal sagen, was Sie in der Hand halten?
Ich halte in der Hand eine Plastikflasche, Weichplastik würde ich jetzt mal sagen. Da steht drauf, naturell altmetaller Quelle und hat vermutlich ein MHD. Und zwar steht da drauf 15.09.24, obwohl das Wasser über 100.000 Jahre alt ist.
Dorothee Bucker hält die Flasche einigermaßen widerwillig in den Händen. Neben ihr Anne und Karl-Heinz Dischinger. Die drei stehen am Rande einer Wiese mitten in ihrer mittelfränkischen Stadt. Sie wollen über die natürliche Ressource unter ihren Füßen sprechen und das Geschäft, das damit gemacht wird. Dorothee Bucker deutet auf die Schachtabdeckungen aus Blech vor ihr.
Wir stehen an der alten Mauer vom Schloss Treuchtlingen, der älteste Ort in Treuchtlingen überhaupt. Hier ist Treuchtlingen entstanden und hier wird praktisch jedes Jahr 250.000 Kubik Altmühltaler Wasser entnommen, Tiefengrundwasser.
Den Umsatz, den ein Discounter damit macht, schätzen die drei auf 50 Millionen Euro. Viel Geld, das mit etwas gemacht wird, das niemandem gehört. Es kann abgepumpt, abgefüllt, abverkauft werden. Eine fantastische Flüssigkeit in Plastikflaschen. Durch die Pfützen, die Regen gebildet hat, aus dem das Vorkommen vor Urzeiten gespeist worden ist, sind vielleicht Säbelzahnkatzen gestapft. Jetzt machen sich die Aktivisten aus Treuchtlingen Sorgen, dass dieser Schatz in der Tiefe durch nachdringendes Wasser verunreinigt wird. Das Wasser bei den Dischingers und in Buckers Zuhause kommt aus einer Fernwasserleitung von irgendwoher.
Also so, wie Sie die Flasche angucken, haben Sie jetzt wahrscheinlich keine große Lust, die zu probieren.
Null. Ich trinke dieses Wasser nie. Ich würde am liebsten aus dem Hahn, also ich trinke aus dem Hahn, aber hätte das Wasser gern aus meinem Wasserhahn, wenn es geht.
Wir haben uns über den Preis unterhalten dieses Wassers in dieser Flasche, wie das verkauft wird. Was ist das Wasser denn wert?
Das Wasser ist unbezahlbar.
Unbezahlbar. Ende des Wasser, Ende des Leben. Und
es ist lebensnotwendig für uns alle Menschen, für die Tiere, für die Natur, dass wir es schonend mit unserem Wasser umgehen.
Werte entstehen allein aus der Natur. Das war eine Annahme einer Schule von Wirtschaftsdenkern der Aufklärung, den Physiokraten. Fakt ist, dass es sich monetär durchaus lohnt, wenn man Natur geh- und verbraucht. Reden wir einmal nicht über industrielle Landwirtschaft. Alles hat seinen Preis, heißt es. Und auch Umweltzerstörung ist für Unternehmen und Privatpersonen noch ziemlich günstig. Auch das Recht, eine Tonne CO2 in die Luft zu blasen, kann mit einem Zertifikat vergleichsweise günstig erworben werden. In manchen Bundesländern muss man ein paar Cent extra bezahlen, um bestes Trinkwasser industriell zu verbrauchen oder für den Einzelhandel zu zapfen. Anna Dischinger winkt ab.
Also wenn ein Wassersend in Bayern eingeführt wird, dann würde das für die Firma Altmetaller Aldi heißen, sie zahlen 20.000 Euro im Jahr, falls es jetzt bei 10 Cent. Das bezahlen die aus der Portokasse.
Dieses System ist einfach schrecklich, dass man Umwelt zerstören und verbrauchen kann, beliebig verbrauchen kann, wenn man dafür einen Ausgleich schafft oder sich freikauft für irgendwas anderes. Es ist einfach so getan, als könnte man das eine Unheil mit einem anderen halben Unheil ausgleichen. Also da gibt es nichts auszugleichen.
Die Gegend hier bietet ein weiteres Beispiel für den Ausverkauf der Natur. Der Solnhofer Plattenkalk. Da werden ganze Berge abgetragen und die Steine bis nach China verkauft.
Die Landschaft verändert sich total, wenn man schaut. Überall sind ganz riesengroße Löcher in der Natur durch den Steinabbau. Es ist eine Zerstörung der Landschaft und der Erde.
Was drückt denn ein Preis aus?
Was uns das Gut wert ist. Und in dem Moment ist uns das Wasser oder auch Stein oder sonst irgendwas nichts wert.
Ich würde sagen, ich kriege genug für das, was ich tue. Also ich würde mich jetzt nicht ungerecht bezahlt fühlen, sondern ich würde mich eher als privilegiert empfinden, weil ich wirklich tun kann, was ich will und tatsächlich für Gesellschaftskritik auch noch bezahlt werde.
Klaus Dörre, Professor für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie an der Universität Jena.
Und da spielt der Wert der Arbeit natürlich immer schon eine Rolle.
Angebot und Nachfrage, Wettbewerb, Verhandlungsmacht, Organisationsgrad. Wenn es um Arbeitskraft und Dienstleistungen, aber auch um Zwischenmenschliches geht, kommen ähnliche Größen ins Spiel wie bei der Preisbestimmung von materiellen Gütern. Auch hier ist eine Entwicklung zu beobachten, die alles mit einem Preis versehen will. Damit erscheint es transparent, vergleichbar, marktgerecht. Klaus Dörre sieht diese Entwicklung kritisch.
Wenn Sie jetzt diese klassischen Elemente der Wertbestimmung nehmen, dann müsste man ja auch fragen, was geht da nicht ein? Also die gesamten unbezahlten Reproduktionstätigkeiten, die vorwiegend von Frauen ausgeübt werden, die erzeugen ja eigentlich erst die Arbeitskraft, die völlig unberücksichtigt bleibt. Das ist ja schon seit langer Zeit ein Gegenstand feministischer Kritik.
Kommodifizierung nennt der Soziologe den Prozess, bei dem alles zur Handelsware gemacht wird. Auch wenn das gar nicht zur Natur der jeweiligen Sache oder Handlung passt. Dass man beim Arzt schneller behandelt wird, weil man eine private Krankenversicherung hat oder im Flughafen schneller durch den Sicherheitscheck kommt, wenn man extra zahlt. Das alles trägt zu einer immensen Wertsteigerung bei, wenn man die erzielten Preise als Maßstab heranzieht. Aber eigentlich wird unsere Gesellschaft immer ärmer und kälter.
Wir haben dann ein System, das die Quantifizierung von Sorgetätigkeiten, die sich eigentlich wie jede Arbeitsleistung nicht wirklich quantifizieren lassen, aber das gilt für die personenbezogenen Dienstleistungen und solche Sorgetätigkeiten insbesondere, die werden sozusagen in die Warenform gepresst und die Besonderheit geht dabei verloren. Und sie geht nicht nur verloren, sondern die Tätigkeit wird standardisiert in ein enges Zeitkorsett gezwängt, was dann häufig dazu führt, dass diejenigen, die diese Tätigkeiten verrichten, absolut unzufrieden sind.
Die Quantifizierung über Preise hat auch die staatlichen Institutionen verändert, zu Zeiten, in denen ein schwacher Staat propagiert und kräftig privatisiert wurde. Auch das folgt aus der Logik der Bewertung über Preise. Öffentliche Dienstleistungen kosten Geld, die Ausgaben lassen sich damit messen. Die Erträge, also wie die Bürger von staatlichen Dienstleistungen profitieren, nicht. Es geht um Effizienz und Konkurrenzfähigkeit, in dem Glauben, dass damit auch das Wohl der Bürger steigt. Ein Irrweg. Klaus Dörre plädiert für eine Kehrtwende.
Wie kommen wir da raus? Ein Ansatzpunkt ist erstens die Stärkung des Öffentlichen. Das heißt, die Rückverwandlung von ökonomischen Basisaktivitäten in öffentliche Güter. Machen wir es an der Bundesbahn. Die ist ja formal immer noch ein Staatskonzern, soweit ich weiß, wird aber nach privatwirtschaftlichen Kriterien betrieben. Das führt dazu, dass die Bilanzen geschönt werden, indem man nicht investiert, jedenfalls nicht an den richtigen Stellen und ein Geschäftsmodell verfolgt, das mit Flugzeugen konkurrieren will. Gemessen an den eigentlichen Mobilitätsbedürfnissen, die Gesellschaft hat, unsinniges Geschäftsmodell.
Mobilität, Gesundheit, Kommunikation. Es geht darum zu entscheiden, wann profitiert eine Gesellschaft davon, dass ein Bereich marktgemäß über Preise organisiert wird? Oder wann führt das zu unbefriedigenden Ergebnissen? Zu einem System, in dem nicht monetäre Effekte wegfallen, weil keiner dafür bezahlt. Kurz, vieles, was unser Leben schöner macht.
Das heißt, das, was der alte Postbote gemacht hat, sozialen Zusammenhalt stiften in seinem Zustellbezirk. Ja, mit dem konnten sie auch wenn es verboten war, Weihnachten mal ein Schnäpschen trinken. Das ist völlig weg. Und dann wird bei uns gejammert in der Gesellschaft über fehlenden sozialen Zusammenhalt, während die Orte, die verbunden waren auch mit bestimmten Arbeitstätigkeiten, wo man sich begegnet ist und wo dieser Zusammenhalt gestiftet worden ist, planiert werden.
Der Wirtschaftssoziologe Klaus Dörre ist damit mit dem Umdenken beim Bewerten noch nicht am Ende. Wenn öffentliche Dienstleistungen wieder gestärkt sind, und die Teilhabe an der Gesellschaft nicht so stark an die Kaufkraft gebunden ist, dann können Menschen ihre Erwerbsarbeit zurückfahren, auf ein menschenwürdiges und nachhaltiges Maß. Die Ressourcen, die dadurch frei werden, dürften unsere Gesellschaft weiterbringen. Sie haben keinen Preis, aber das ist so mit den Dingen, die wirklich wichtig sind.
Dann müssen wir wegkommen von der Idee, dass wertbildend eigentlich nur die produktive Erwerbsarbeit ist und wir müssen sozusagen die Leistungen neu bewerten, die über andere Tätigkeiten erbracht werden. So, wenn Sie das durchdenken, haben Sie eine Revolution.
Alles hat seinen Preis. Wie Werte aus unserer Gesellschaft verschwinden. Das war ein Feature von Heiner Kiesel. Es sprach Tonio Arango. Regie Beatrix Ackers. Ton und Technik Ralf Perz. Redaktion Martin Mayer. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.
Also jetzt für diese Seniorprofessur bekomme ich im Augenblick 451 Euro im Monat. Zuzüglich zu meiner Pension. Ich will mich also nicht beklagen, aber diese Seniorprofessur selber ist jetzt sicher so, dass ich wahrscheinlich einer der preiswertesten Mitarbeiter der Universität Würzburg bin.